nicht nur einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat, sondern er hat es nie losgelassen. Wie Israel auch irrte, er hat es nie losgelassen, er hat es gezüchtigt. Ja, das musste er, bis zum heutigen Tag. Und dass es auch noch im Tiefen hindurchgehen muss, um den Messias zu erkennen, dass er schon gekommen ist. Und nicht erst, dass er kommt und dann erst alles neu macht. Nein, er hat damals am Kreuz gesagt, Tetelestai, es ist vollbracht. Und damit ist das große Erlösungswerk geschehen. Aber Israel hat es noch nicht begriffen. Und wir wollen heute mal über ein Notkapitel sprechen oder notvolle Verse aus dem Propheten Amos. Dieses Volk des Buches, so wurden sie oft genannt, das ist das Volk des Buches oder des Gesetzes, dieses hatten sie, ich will es vorwegnehmen, vernachlässigt. Da lesen wir in Amos, der Prophet Amos, da lesen wir in Kapitel 8, Vers, ich lese einmal diesen Abschnitt aus Kapitel 8, die Verse 11 bis 14. Amos 8, Verse 11 bis 14. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da sende ich ein Hunger ins Land, nicht ein Hunger nach Brot, nicht ein Durst nach Wasser, sondern danach, das Wort des Herrn zu hören. Und sie werden wanken von Meer zu Meer und von Norden bis zum Osten. Sie werden umherschweifen, um das Wort des Herrn zu suchen und werden es nicht finden. An jenem Tage sinken die schönen Jungfrauen und die jungen Männer vor Durst ohnmächtig hin. Und die da bei der Schuld Samarias schwören und sagen, so wahr dein Gott lebt, Dan, so wahr der Weg nach Beersheba lebt, sie werden fallen und nicht mehr aufstehen. Das ist schon erschütternd. Ihr Lieben, kehren wir aber so ein paar Jahrhunderte weiter, schreiten voran, dann war da vor 501 Jahren war die Reformation. In unserem Land fing das an. Und da schlug Martin Luther 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg. Und er ahnte nicht, dass diese Tat ein Weltereignis wurde. Sie wurde ein Weltereignis. Seitdem hören die Leute nicht nur etwas Lateinisches, sondern sie hören das Evangelium aus der Bibel oder dem Wort Gottes oder der Heiligen Schrift, wie es auch die, dieses Buch auch immer nennen mögen. Und wir können die Bibel in unserer Sprache lesen. Stellt euch das mal vor. Hebräisch hätten wir Schwierigkeiten, nicht? Diese komischen, und die schreiben ja von rechts nach links, nicht wie wir, von links nach rechts. Und wir können sogar die Gedanken denken, die darin sind. Und dann wird uns das Wort Gottes immer größer. Ihr Lieben, Es gibt dann so flaue Zeiten, dass man es nicht erkennen kann. Aber ich kann euch nur sagen, das ist ein Wunderbuch und ein Superbuch, wie eine Kindersendung heißt. Das sind so einige Wahrheiten, die dürfen wir nicht verlieren. Die sind unaufgebbar. Wir erfahren in diesem Buch etwas von unserer Erlösung. Dass der Jesus für uns, für dich und mich am Kreuz gestorben ist, das hören wir aus dem Wort Gottes, aus der Bibel. Da können wir es nachlesen. Und der Jesus hat einmal gesagt, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und wir haben heute Morgen Worte Jesu gelesen. Ganz einfach. Der Jesus erfüllt sein Wort. Nebenbei, so eine Randbemerkung, da hatte die Maria den Herrn Jesus gesorgt und Judas fing an zu nölen, nicht? Wofür die Verschwendung von diesem teuren Öl, das hätte man doch sparen können und es den Armen zu geben, nicht? Das ist das soziale Evangelium des Judas und das verkündigen sie heute ganz, ganz viele. Es geht immer um die diesseitige ebenerdige Aktivität. Wir müssen noch an die Armen denken, wir müssen an die Tiere denken, nicht? Dann haben wir Tiergottesdienste in einigen Kirchen. Ich will das nicht beurteilen, aber es ist für mich komisch. Und dann haben wir ein zweites, wir haben die Gemeinde. Ihr Lieben, wenn wir Jesus nicht erlebt hätten, säß keiner von uns hier, dann wäre dies ein super Café am Königshof, nicht? Vielleicht. Und wir leben mit einer lebendigen Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das wissen wir. Er hat es verheißen. Heute Morgen ist es verlesen worden, diese Trostworte aus Johannes 14, 1 bis 6. Wunderbar, wunderbar. Und hier, in diesen Versen, da möchte ich sagen, das sind solche Vorrechte, aber manchmal ist es so, wenn etwas gewohnt ist, dann können wir sehr leicht nachlässig und gedankenlos werden. Ja, ich habe jeden Sonntag Brot brechen, Entschuldigung. Ja, so ist das. Das stimmt wirklich. Aber es ist genau, wenn man zuerst verliebt ist. Eieiei, da sind Schmetterlinge im Bauch, ne? Aber dann ist man 10 Jahre verheiratet, ach ja, 20 Jahre auch noch. Ich war gestern hier in der Nähe, wisst ihr das? In Bochum, im Norden, da wurde von einem um die Ecke Verwandten wurde Silberhochzeit gefeiert. Eine wunderbare Silberhochzeit im Lobetal. Das war eine Gemeinde, die ist in Bochum, die wohnt in dem Haus Lobetal. Und das ist ein wirkliches Tal. Die Bäume, die waren noch so frischgrün wie eh und je. Da fließt in der Frühe durch die mangelnde Kanalisation floss alles Wasser vom Regen und so weiter, das floss dort in dem Tal zusammen. So eine mächtige Buche hatten wir auch einmal vor Jahren auf unserem Grundstück stehen, 1,30 Meter Stammdurchmesser, nicht? Und das heißt schon was. Und dort ein hoher Baum nach dem anderen. Ob das eine Erle war, ob das eine Eiche war oder diese Rotbuche, es war gewaltig. Das hat mich wirklich beeindruckt. Gott hat das gemacht, zu unserer Freude. Und das war ein Freudentag gestern, das kann ich wohl sagen. Jetzt ist es so, der Amos, der ist nie auf einer Prophetenschule gewesen. Der Herr hat ihn so am Wickel genommen und sagt, also Amos, ich brauche ich für eine andere Arbeit. Ich weiß, du kannst gut Schafe hüten, du hast sogar eine Spezialrasse gezüchtet. Du bist wirklich einer, der auch wunderbare Obstsorten gezüchtet hat. Aber jetzt musst du etwas anders machen. Und dann berief er ihn und er weissagte in dem Norden Israels, also Israel. Wir wissen ja, dass das Reich Israel geteilt wurde unter dem König Rehabeam. Da gab es den Südteil Juda und den Nordteil Israel. Und das war schon eine notvolle Zeit, das kann man wohl sagen. Und die Propheten, wer es auch war, ob es Jesaja, Jeremia, die redeten nur weiter, was Gott ihnen exakt gesagt hatte. Wenn du fragst, wie ging das? Das weiß ich nicht. Ich war damals nicht dabei. Nicht so alt bin ich doch nicht. Und dann sagten sie oft, Last des Herrn, Last Jahwes. Das war der vertraute Name Gottes in Israel. Und sie sagten nichts anderes. So spricht der Herr. Und deshalb steht das immer wieder bei den Propheten. So spricht der Herr. Und der Jesus sagt immer, so steht geschrieben. Nicht? Und das sagt auch Matthäus, wie geschrieben steht. Nicht? Die bezogen sich auf das Wort Gottes. Und diese Last, ein Wort zu sagen, die haben die Propheten nie abschütteln können. Oh, der Jeremia, der hat 45 Jahre gepredigt, das habe ich vor einigen Wochen hier gesagt, 45 Jahre gepredigt und da hat sich keiner bekehrt. Sie können bekehrt. Wir können die Boten echten in Redeverbot geben, aber das Wort Gottes kann nicht gebunden werden. Das läuft weiter. Aber da merken wir doch eins, keiner kann so schwer zur Umkehr kommen, wie der religiöse Mensch. Der hat ja alles, meint er. Ich bin getauft und bin konfirmiert vorher, hinterher und der Pfarrer hat uns getraut und ihr Lieben, ist alles zu wenig. Ich muss persönlich, du musst ganz persönlich eine bewusste Umkehr zu dem Herrn Jesus vollziehen. Sagen, Herr, ich habe bisher nur für mich gelebt, jetzt will ich für dich leben. Vergib mir alle meine Sünden. Ich war damals 8 Jahre und wusste genau, ich muss mich bekehren. Das wusste ich ganz genau. Und das habe ich dann getan. Das ist immerhin einige Jahre her, ne? Und keiner täuscht sich so wie der religiöse Mensch. Sie täuschen sich. Sie meinen, sie hätten alles. Aber das ist nicht so. Und jetzt haben wir eben diese Verse gelesen. die sagten ja, und das könnten wir in Amos 5 nachlesen, ja, das Gericht kommt, aber nicht für uns. Wir sind ja Israel, wir sind ja die Lieblinge Gottes. Und so denkt man auch heute. So denken viele religiöse Menschen auch heute. Da meinen sie, ja, das muss so sein, aber nicht bei uns. Oder die Gerichte kommen, ja, das sind die bösen Heiden, nicht? Aber wir sind doch selbst Heiden. Wir gehören auch zu den Nationen, nicht? Es gibt nur drei Gruppen von Menschen. Christen, Juden und die Nationen. Das ist der größte Anteil. Und was jetzt Gott diesem Volk, das ihm nicht gehorchen will, das können wir in den Propheten immer wieder lesen. Sie gehorchen nicht den Geboten Gottes. Es gab einige, das können wir im Psalm 19, Psalm 119 nachlesen, dass es einige gab, die hatten völliges Genüge an Gottes Gesetz, nicht? Aber Gott warnt nie ohne Vorwarnungen. Das tut er nicht. Er gibt Vorwarnungen. Ihr Lieben, warum haben wir schon das zweite recht trockene Jahr? Wir sollten zumindest nachdenken. Zumindest nachdenken. Was ist da los im Nahen Osten? Nachdenken. Die Bibel lesen. Und dann werden wir auf einmal sehen, hey, das ist ja doch, da ist ja doch was dran. Hat sich keiner um den Mittelmeerraum gekümmert, bis Israel sich dort niedergelassen hat und den Staat Israel ausgerufen hat. Auf einmal waren die Araber wach. Vorher war das der schlafende Mann am Bosporus, nicht? Kannst du vergessen, nicht? Wir sind Europa, wir sind das Volk, nicht? Und dann waren wir noch arisch, nicht? Ja. Und meinten, die Juden ausrotten zu können. Gott hat da nicht mitgemacht. Aber seht, Gott warnte den Pharao, das war ein König in Ägypten, der hatte die Hebräer, so wurden die Juden zuerst genannt, gefangen gehalten, das waren Sklaven, Arbeitskräfte, und die wollte er nicht loslassen. Und Mose und sein Bruder Aaron, die gingen immer wieder zum Pharao. Und dann heißt es sechsmal, und er verhärtete sein Herz. Und beim siebten Mal, da merkte er, die Plagen, die der Mose immer uns verheißt, die werden immer schlimmer. Und die siebte, die war schon so schlimm, und dann hat er sich gesagt, nein, jetzt muss ich wirklich klein beigeben. Und dann verhärtet Gott sein Herz. Er hatte die Linie überschritten, wo es kein Zurück mehr gab. Das war schlimm, das war furchteinflößend, aber was Gott jetzt hier verheißt, das ist noch schlimmer. Sie hörten nicht mehr auf Gottes Wort, obwohl es Gottes Volk war. Sie hatten das Wort Gottes, die Gebote Gottes in der Bundeslade. Und dachten, wenn die mit uns geht in den Krieg, dann werden wir überall gewinnen. Und Gott sagt, da mache ich nicht mit. Ich will eure Herzen haben, nicht eure vermeintlichen Richtigkeiten. Ich will euer Herz haben, eure Gedanken. Und dann lässt er die Bundeslade von den Philistern, das war ein Feindesvolk, die lässt er mitnehmen von den Philistern. Und das wäre in 1. Samuel, könnte mal nachlesen, wie Gott mit diesen Philistern umgeht. dass sie genau merkten, die Bundeslade gehört hier nicht her. Die mussten sie alle wieder zurückbringen. Die mussten sie zurückbringen. Oder der König Joachim zur Zeit Jeremias. Da wird ihm das Wort Gottes verlesen, was Gott gesagt hat. Mist, gib mal das Messer her und dann schneidest du die Seite aus der Rolle raus und wirft sie ins Feuer. Ich kann das Wort Gottes verbrennen. Das hat Joachim damals gemacht. Aber wisst ihr die Antwort Gottes? Nimm wieder eine Rolle und schreib noch mehr hinein, als du bisher aufgeschrieben hast. Die hatten ja damals ein Gedächtnis. Da träumen wir ja heute von. Wir sagen ja manches Mal, ach, habe ich vergessen, nicht? Gott vergisst nicht. Keine Sorge. Gott vergisst nicht. Und damals hatten die Menschen so ein Gedächtnis, dass man nur staunen konnte. Ich war ja in Afrika, das wisst ihr ja inzwischen. Da konnten mir die Afrikaner Gespräche wiedergeben, die man 3-4 Jahre zuvor geführt hatte. Und da wussten sie auch noch die Begleiterscheinung. Weißt du, als du die Antwort gabst, dann war da eine große Wolke am Himmel und es war blau. Und das habe ich gerade so gesehen. Das schilderte der mit. Haargenau, alles. Man hat nur gestaunt, was sie, und die haben zerlesene Bibel. Hier ist Wirken Gottes, dass sie das Wort Gottes hören und es sagt ihnen nichts mehr. Ach, weißt du, das war vor Jahren ein gängiger Spruch, auch hier in Deutschland, unter den Christen, Brot brechen? Was bringt mir das? Was bringt mir das? Liebe Zeit, wir sind von einer ewigen, drohenden Verdammnis gerettet worden. Wir können nie genug dafür danken. Sie vernachlässigten das Wort, waren darin gewohnt, ach ja, der Priester, der sagt das jeden Samstag, nee, also brauche ich mir nicht anhören. Wir entscheiden, will ich zur Stunde gehen, will ich zur Bibelstunde gehen, will ich am Sonntagmorgen ausschlafen oder will ich Gottes Wort hören? Entschuldigt, ich sage das ein bisschen naiv, aber das ist die Wirklichkeit. Geht mal in die Kirchen und seht mal die Besucher. Da müssten eigentlich die Kirchen immer brechend voll sein. Sind alles Kirchenmitglieder. Ich weiß, ich war in einer Kirche, es war ein herrlicher Pastor, der hätte besser Fußballer sein können, so eine Figur war das, aber der hatte sein Heiland lieb. Und dann war der eine Woche nach Pfingsten, ich habe noch nie einen Pfarrer so traurig gesehen wie diesen Mann. Er sagt, der liebe Gemeinde, vor einer Woche war Pfingsten und damals bei Pfingsten kamen 3000 zum Glauben. Wo sind sie jetzt? Da saßen da so 10 Männer, nicht? Und unsere Familie. Das war schon. Also man merkte seine Traurigkeit. Wisst ihr, was der Prophet Jeremia einmal gesagt hat? Das muss ich euch vorlesen, damit ich es nicht falsch sage. Jeremia 8, und da lesen wir, in dem Vers 9, kann man gut behalten, nicht? 8, 9, das ist eine wunderbare Stelle, aber eine erschütternd wahrhaftige Stelle. Da heißt es in Kapitel 8, Vers 9, die Weisen werden beschämt, Sie sind schreckerfüllt und werden gefangen. Siehe, das Wort des Herrn haben sie verworfen. Was für eine Weisheit haben sie nun? Wer die Bibel vernachlässigt, was bleibt ihm denn? Das geht vielleicht einige Jahre wunderbar. Aber dann, wenn es zum Ende geht, ja, was wird mit mir? Was wird mit mir? Ihr Lieben, ich bin dem Herrn dankbar, dass ich nicht wie ein Blinder von der Farbe rede. Ich habe vor dem Tod gestanden und war nicht ein bisschen ängstlich. Der Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und für mich war das interessant. Ich sage, Herr, ich weiß jetzt, wie es bis zur Tür aussehen wird. Aber was kommt danach? Und dann sagt der Arzt, Herr Lüning, wir haben alles weggekriegt, also Sie haben keinen Krebs mehr. Und ich konnte mich nicht mal mehr freuen. Ich wollte doch in den Himmel, nicht? Und die Kinder fragten, Mama, was ist der Papa so traurig? Ihr Lieben, das war eine ganz spannende Zeit. Ich möchte sie nie missen. Ich möchte aber auch nicht, dass sie sich wiederholt. Nicht? Das ist die andere Seite. Ja, was für eine Weisheit bleibt Ihnen da noch? Die Menschen suchen jetzt Ersatz. Und zwar auf zwei Gebieten. Im Zerbruch der Normen und Werte. Wie wurde früher noch über die Ehe gedacht? Heute, die Ehescheidungen gehen bis in die frommen Kreise hinein. Ihr Lieben, da gibt's keine Gemeinde, die ausgeschlossen wird. Der Teufel macht nicht bei der Gemeinde, die sind alle so entschieden, gehe ich nicht hin. Der Teufel hat die Macht, auch dort die Ehen kaputt zu machen. Das ist ein großes Ziel. Das ist nur eine Sache. Dann aber die Gier nach Vergnügen und nach Abwechslung, Maßlosigkeit, Schamlosigkeit, Korruption und Brutalität, das sind heute die Nachrichten. Stellt euch mal überlegt mal nur die Unterhaltungssendungen im Fernsehen. Bettgeschichten, ich weiß, ich habe es jetzt scharf übertrieben, und Mordgeschichten. Samstagabend kommt nichts Vernünftiges mehr. Am Sonntag auch nicht. Andererseits, das ist also die eine Seite, Zerbruch der Normen und Werte. Dann lässt man was im Betrieb mitgehen, nicht? Ach, der Chef hat doch so viel davon. Ne? Andererseits die große Sinnsuche. Was ist der Sinn meines Lebens? Und dann geht man zum Psychologen und zu anderen Leuten, macht Wellnesskuren und alles Mögliche und findet nicht das, was man eigentlich sucht. Jeremia hat es richtig formuliert. Wenn uns die Wahrheit des Wortes Gottes fehlt, suchen wir dieses Vakuum anders auszufüllen. Oh ja, dann suchen wir Trost und ernten Bitterkeit. Wir suchen Licht und sehen Finsternis. Wir suchen Freiheit. Die Kirche des Wortes ist die Kirche der Freiheit geworden, nicht? Aber mit lauter Fesseln, nicht? Mit lauter Fesseln. Wir suchen Weisung, das heißt ja eigentlich Gesetz, heißt ja eigentlich Weisung. Und binden uns an andere Fesseln. Wir sind gebunden. Vom Glimmstängel an bis, wer weiß, wie anderen Sachen. Wir suchen Besinnung und Ehren von Event zu Event in der Zerstreuung. Aber für all diese Mängel, die wir empfinden, wir haben es nicht. Ach, ich war da bei Schalke, nicht? Das war ja ganz toll, nicht? Und dann ist aber alles wieder weg. Der Jesus hat mit seinen Ich Bin-Worten im Johannesevangelium, lesen wir sie, 7 Ich Bin-Worte. Das ist großartig, was er dort gesagt hat. Ich bin das Brot des Lebens. Du kannst satt werden. Die Samariterin, da sagt der Jesus, hat ihr eine wunderbare Verheißung gegeben. Du brauchst nicht mehr hierher zu kommen. Du suchst in dem Brunnenwasser oder Zisternenwasser, suchst du, was du nicht findest. Aber wenn du erkennen würdest, wer zu dir spricht, gib mir zu trinken. Er würde dir lebendiges Wasser geben, das Quellwasser. Nicht Zisternenwasser, abgestanden, nicht? Und dann noch riesige Zisternen, nicht? Es ist schon sonderbar. Und dann, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wir könnten jetzt die ganzen Ich Bin-Worte durchnehmen, aber dann setzen wir um 1 Uhr noch. Und das ist euch auch nicht recht, mir auch nicht. Dann sagt er, hier die intensive Suche. Von Meer zu Meer. Was wollte er damit sagen? Da ist das Mittelmeer und da ist das Tote Meer. Wasser. Wunderbar. Gott will einen Durst. Ein Hunger und Durst schenke, Mensch, da kann man doch nur jubilieren. Aber wenn Sie dort suchen, totes Meer, Mittelmeer, beides Salzwasser, löscht keins dieser Wasser, löscht den Durst. Im Gegenteil, vergrößert den Durst nur. Vom Norden bis zum Süden. Erleben. Es ist nicht möglich. Und hier sagt es ganz deutlich, ich rede von Zion her und nicht von diesen Orten, die du meinst. Sie redeten vom Herrn und konnten ihn doch nicht finden. Was bringt mir das? F-Götter, nicht? F-Götter. Ferien, Finanzen, andere denken Frauen und so weiter und so weiter. Ihr Lieben, die löschen nicht den Durst und stillen nicht unseren Hunger. Wir sollten die von Gott geschenkten Vorzüge nicht missachten, sondern die als Vorrechte sinnvoll zu gebrauchen. Ludwig Erhard, als die Währung von Reichsmark auf D-Mark umgestellt wurde, da hat er wehmütig gesagt, ich gab dem Volk volle Portemonnaies und schlug und was hat es gebracht? Leere Kirchen und Gotteshäuser. Der war traurig darüber. Er konnte das nicht begreifen. Oder wenn ich an meinen afrikanischen Bruder denke, unseren Gärtner, der kam einmal ganz bleich von der Feldarbeit zurück. Da hatten sie ihm gerade vom Staat sein schönes Feld abgenommen. Es wurde ja alles verstaatlicht. Bei uns, da haben sie ja auch von sozialistischen Träumen haben sie verwirklichen wollen. Das klappte auch nicht. Und dann sagt er, sie haben mir alles genommen, aber die, meine Bibel, die haben sie mir bar gelassen. Und er las dann. Und das war immer ein schönes Bild, wenn er seine Bibel las. Sie haben mir meine Bibel gelassen. Jetzt fragst du vielleicht, ja, wie soll ich es denn machen? Wie soll ich es denn machen? Es gibt doch so viele Bibelübersetzungen. Nein, ihr Lieben, viele sind nur Sinnübertragungen, keine wortwörtlichen Übersetzungen. Die wortwörtlichen Übersetzungen, die empfehle ich. Ja, sie sind schwerer zu lesen als Hoffnung für alle, aber das ist so umschweifig, da komme ich nie an die eigentliche Substanz heran. Ich kann kein Hebräisch und deswegen brauche ich gute deutsche Bibelübersetzungen in Worten. Das, und ich bin so dankbar für die Elberfelder Übersetzung. Und es ist interessant, eine jüdische Professorin hat mal im Bibel-TV gesagt, ja, die Lutherbibel hat viele Fehler. Sie sollten, sagte zu dem Gegenüber, sie sollten mal die Elberfelder Übersetzung lesen. Und die ist nicht so ganz flüssig im Deutsch. Aber du weißt genau, was darin steht. Und es heißt vom Wort Gottes, und damit komme ich jetzt so langsam zum Schluss, glückselig, die das Wort Gottes lesen, hören und bewahren. So war das damals. Einer las und die hörten, und da war das im Gedächtnis drin. So schnell ging das damals. Heute haben wir alle unsere etwas größeren Bibeln, wir haben auch Taschenbibeln oder Testamente, aber ihr Lieben, lasst uns immer auch das Alte Testament lesen, denn das Alte Testament ist der Wurzelboden des Neuen Testamentes. Du kannst Gottes Heiligkeit nicht ohne das Alte Testament verstehen. Du kannst nicht verstehen, was Sünde ist. Du musst ins Alte Testament hineingucken. Und du siehst, was Treue oder Untreue ist, guck ins Alte Testament hinein. Wisst ihr, das war damals die Stärke unserer Väter, dass sie sagten, wenn jemand etwas gesagt hatte, wo steht das in der Bibel? Das sollten sie zuerst wissen. Das war für sie die Autorität. Wir sollten die Bibel in Es-Dur lesen. Es-Dur, vier Bächen vor den Musikstücken. Ne? Also, mit einem Blei- oder Buntstift, mit einem Block Papier, mit Besinnung oder Nachdenken und Beten. Das sind die vier B, die ganz wichtig sind fürs Bibellesen. Und wir können auch die Fragen von Martin Luther nehmen. Da hat ihm ein Friseur gesagt, Herr Dr. Luther, ich möchte die Bibel lesen, aber wie fange ich das an? Ja, sagt er, das ist im Grunde ganz einfach. Du liest und dann fragst dich, wofür kann ich danken? Was darf ich erbitten? Was muss ich bekennen? Und was muss ich tun? Das ist die die letzte Frage, was muss ich tun? Die Bibel will mich zum Tun verleiten, nicht zum theoretischen Festhalten. Und dann denk auch, wie wir es zu Hause gehabt haben, Vater hielt jeden Morgen eine kurze Andacht. In der Viertelstunde ein kurzer Bibeltext, gebetet und dann ein Lied gesungen. Und du staunst, was du nach all den Jahren für eine Bibelkenntnis bekommst. Oder die Gemeinde ist eine Hilfe Die Bibelstunde ist ganz, ganz wichtig. Und denk an Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben in der Lehre der Apostel, dann haben sie in die Bibel hineingeschaut. In der Gemeinschaft, sie sind nicht weggegangen und haben mit den Füßen abgestimmt, ob ihr die Gemeinde gefällt oder nicht. Sie haben das Brot gebrochen und sie haben gebetet. Und in den Gebeten, das sind die vier Säulen einer Gemeinde. Also denken wir daran, wenn wir jetzt sagen, warum suchen die das Wort Gottes, war doch alles so ganz einfach. Ja, die hat nicht so eine schöne handliche Bibel, wie es heute, wie sie heute angeboten wird. Wir hatten mal eine ganz alte Bibel im Haus. Die war hunderte von Jahren alt. Irgendwie ist Vater da dran gekommen, hat er sie gekauft, nicht? Aber das war so ein Wälzer, nicht? Aber was er las für seine Elberfelder, nicht? Da bin ich mit groß geworden. Mit 10 Jahren bekam ich das erste Testament. Der Krieg war gerade zu Ende, da schenkte er mir ein neues Testament. Elberfeld. Ne? Also, und dann kam ich zur Bibelschule nach Beatenberg. Ja, Luther. Ja, ich mache sofort Schluss. Ist der Schlusssatz. Und deswegen wurde auch in Beatenberg immer wieder gesagt, Elberfeld sagt es genauer. Wir haben alle die Luther, aber Elberfeld sagt es genauer. Und ein letzter Bibelvers. Psalm 119, Vers 165. Da steht es geschrieben, großen Frieden, hören wir gut zu, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben, dein Wort lieben. Sie trifft kein Straucheln. Amen.